Okay, dann legen wir los. Zu einer Zeit in Israel, als ein ganz entscheidender Moment war in der Geschichte, als es eine Zeitenwende geben sollte von Gottes Planung her, von der Herrschaft Sauls zu der Herrschaft Davids, in dieser Übergangszeit, die einige Jahre dauerte, gab es eine Gruppe, die strategisch von ganz großer Bedeutung war. Das waren die Söhne Issachars. Die kannten die Zeiten. Das heißt, von Gott her haben sie einen Plan gehabt, haben gewusst, was wird er jetzt tun, worum geht es und was ist unser Platz in diesem Plan. Und deswegen wussten sie, was ganz Israel zu tun hat und von ihnen ging Weisung aus. Sie kannten die Zeiten. Und jetzt sind wir wieder in einer Zeitenwende. Jesus bereitet sich vor, zurückzukommen. Und er muss die Gemeinde vorbereiten, weil die Gemeinde noch einen wichtigen Part hat in seinen Endzeitplänen. Und es ist so wichtig, dass wir verstehen, was passiert denn jetzt eigentlich? Worum geht es jetzt? Wie sieht Gott die Dinge? Wir sehen die manchmal aus einer menschlichen Perspektive, aber Gott hat eine ganz andere Perspektive. Und dank sei Gott, er hat uns sein Wort gegeben. Und durch sein Wort und durch den Geist können wir verstehen, was passiert denn jetzt? Lass uns einmal gehen zu Jesaja Kapitel 60. Das ist eine der prägnantesten und auch kürzesten Beschreibungen von dem, was passiert, was Gott tut und was der Feind tut. Und wir schauen uns das einmal an, weil das ganz, ganz wichtig ist. Diese beiden Verse, Jesaja 60, 1 und 2, haben zwei Teile. Der erste Teil ist eine Handlungsanweisung, aber diese Handlungsanweisung an das Volk Gottes besteht deswegen, weil eben die Zeit so ist, wie sie ist. So, ich fange mal an, das zu lesen, aber dann gucken wir es mal von hinten an. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ein ganz, ganz wichtiges Wort. Und hier haben wir diese beiden Endzeittrends. Schauen wir uns erst das an, was passiert und dann, was unsere Reaktion darauf sein soll. Finsternis bedeckt die Erde. Dunkel über die Völkerschaften. Wer ein bisschen mit wachen Augen Nachrichten schaut und wahrnimmt, was passiert, dann muss man sagen, ja, die Finsternis in einem rasanten Tempo nimmt zu. Der Irrsinn von Menschen, die eigentlich gebildet sind und die intelligent sein sollten, der Irrsinn in ihren Entscheidungen, nicht nur Politik, auch in den Medien, in der Kultur und so weiter, es ist unglaublich und man fragt sich, können die nicht mehr zwei und zwei zusammenzählen? Das kann doch gar nicht sein, dass man so verrückte Entscheidungen trifft. Wir leben in einer Zeit, wo der Verstand aus dem Fenster geflogen ist und der Irrsinn regiert, der Wahnsinn regiert und Dinge entschieden werden, Gesetze gemacht werden und Entscheidungen getroffen werden, wo jeder normal denkende Mensch sagt, überhaupt ihr noch alle? Das kann doch gar nicht wahr sein. Wir denken, das ist wie ein Traum. Morgen wachen wir auf. Oh, es war nur ein Traum. So verrückt kann es ja gar nicht sein. In diesen Zeiten leben wir. Dunkelheit spricht von moralischer Verfinsterung. Nicht mehr zu wissen, was richtig und was falsch ist, was vorne und was hinten ist und was wirklich gesund ist oder was zerstörerisch ist. In diesen Zeiten leben wir. Und natürlich diesen Teil, der ist uns sehr nah, den sehen wir besonders irgendwie vor Augen. Aber wir müssen auch den zweiten Teil sehen. Und dafür brauchen wir das Wort und wir brauchen den Heiligen Geist. In diesem negativen Trend der zunehmenden Finsternis ist Gott am Werk. Und er baut etwas Neues. Und er plant und er hat entschieden. Er bereitet die Gemeinde vor und die Herrlichkeit Gottes wird auf die Gemeinde kommen. Die wird auf die Gemeinde kommen. Ich werde jetzt nicht viel Zeit nehmen, das zu entfalten, und ich hoffe, dass ihr damit vertraut seid. Wenn nicht, dann studiert eure Bibel. Ich habe mit so vielen Leitern gesprochen, die sehen nur das Negative, nur die kommende Bedrängnis und die Trübsal und die Verfolgung und all das. Und ich sage, ja, aber in der Schrift ist eine herrliche, reine, einige siegreiche Gemeinde, die mit großer Kraft das Evangelium verkündigt, und Gott selber gibt Zeugnis ihrer Botschaft. Und Leute, die studiert haben, die was im Kopf haben, sagen, nein, nein, das ist nicht in der Bibel, das ist eine falsche Lehre. Wir brauchen den Heiligen Geist, um das zu sehen. Gott hat einen Plan, und der Plan ist die Wiederherstellung der Gemeinde, seine Ordnung aufzurichten. Und wenn die Ordnung aufgerichtet ist, wie im Alten Testament, das Muster, ja, baut mir eine Wohnstätte, damit ich in eurer Mitte wohnen kann. Und dann gibt er ganz präzise Anweisungen an Mose, und viele Male sagt er, Mose, mach es genau so, wie ich dir gesagt habe. Viele Male kommt diese Ermahnung, und Mose gibt diese Ermahnung an die Bauleute weiter. Und über mehrere Kapitel geht das, und dann endlich, das Bauwerk ist fertig, und Mose hat es genau so gemacht, wie der Herr es haben wollte. Mit den Maßen, mit den Materialien, mit den Farben. Alles war vorbestimmt. Da war nicht ein Detail, was ausgelassen war. Da hat nicht an einer Stelle der Herr zu Mose gesagt, denk dir was aus, was Schönes, was Nettes, ist mir egal. Nein, es ist sein Haus, und er hat präzise Vorstellungen, wie das sein soll. Und als es fertig war, kam die Herrlichkeit des Herrn. Und dasselbe siehst du dann beim Tempel von Salomo, den Salomo gebaut hat. David sagt zu Salomo, du musst es so machen, wie der Herr mir das gezeigt hat. Er hat einen klaren Plan gehabt, und Salomo hat ihn ausgeführt. Und als das fertig war, das Gebäude, was kam? Die Herrlichkeit Gottes. Und so wird es auch am Ende sein. Die Gemeinde wird wiederhergestellt. Wir können, selbst wenn wir gar keine Schriftstellen hätten, es ist doch ein Irrsinn zu glauben, Gott hat mit einem gewaltigen Krawums angefangen in der Apostelgeschichte und in 3 Jahrhunderten das Römische Reich zu Boden gebracht und im ganzen Mittelmeerraum Gemeinden gepflanzt mit großer Kraft und Herrlichkeit und Zeichen und Wundern. Und jetzt geht ihm die Puste aus, und das Ende wird kläglich sein. An einen solchen Gott können wir nicht glauben. Das ist völlig unmöglich. Sondern er fängt klein an und endet groß. Das ist unser Gott. Ja. Und schon von daher, wenn wir keine Schriftstellen hätten, es ist doch naheliegend zu erwarten, das Beste kommt noch. Gott ist nicht am Ende, sondern er hat einen Plan, und er wird diesen Plan durchführen. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Plan kennen und uns in seinem Plan sehen, dass wir so sind wie die Söhne von Issachar. Wir verstehen die Zeiten, und wir verstehen, was das Volk Gottes tun muss. Und wir geben Weisung im Gebet, in der Proklamation, im Gespräch, in der Verkündigung. Wir geben Orientierung, wir geben eine Richtung und sagen, das ist, was Gott tun will. Und wir haben einen Auftrag. Und weil das so ist, weil Gott einen Plan hat, weil die Herrlichkeit auf die Gemeinde kommen soll, und wenn du nicht verstehst, was das bedeutet, dann lies nochmal Apostelgeschichte. Da war die Herrlichkeit auf der Gemeinde Gottes. Mit mächtigen Zeichen und Wundern, und nicht nur Heilungen. Zauberpriester wurden blind gemacht. Die ganze Stadt hat davon gehört. Wunder, wovon die Stadt erfüllt war. Die schärfsten Gegner des Evangeliums sagen, dass ein Wunder geschehen ist, ist allen kund zu Jerusalem. Und wir können es nicht leugnen. Wir möchten gerne, aber wir schaffen es nicht. Unsere ganze religiöse Weisheit reicht nicht aus, um das wegzuerklären. Es ist einfach von einer solchen Dimension, dass man das nicht mit Massenhypnose oder mit irgendwas anderes erklären kann. Es ist offensichtlich, dass Gott gehandelt hat. Das sagen die Feinde des Evangeliums. Das ist die Herrlichkeit Gottes, wo sein Wesen, seine Macht, seine Größe offenbar wird. Und das wird wieder kommen. Und jetzt sind wir in den Tagen der Vorbereitung. Und weil das so ist, weil dieser Plan da ist, deswegen gibt es Handlungsanweisungen. Und darum geht es jetzt in diesem zweiten Teil, den ich hier überschrieben habe. Es ist Zeit zu handeln. Was sollen wir tun? Es ist ganz klar beschrieben. 2 Dinge sollen wir tun. Steh auf und werde Licht. Steh auf und werde Licht. Das ist die Handlungsanweisung. Du sagst, ist das alles? Mehr braucht es nicht. Mehr braucht es nicht. Aber lass uns vom Heiligen Geist verstehen, was das bedeutet. Wir können doch beten. Herr, du gibst diesen Befehl. Ich würde den gerne ausführen mit deiner Kraft. Aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Was heißt aufstehen? Für mich aufstehen bedeutet aufstehen gegen den Status quo. Aufstehen gegen Erwartungslosigkeit, gegen Lähmung, gegen Passivität. Aufstehen gegen die Idee, das, was wir jetzt um uns herum sehen, das ist das normale Christsein. Weit, weit, weit weg von dem, was in diesem Buch geschrieben ist. Weit weg. Und wir stehen auf und wir sagen, egal, wir akzeptieren den jetzigen Zustand nicht. Wir machen einen Aufstand, eine Revolution und sagen, wir wollen zurück zu den Realitäten in diesem Buch. Wir wollen die Verheißung Gottes erfüllt sehen. Das ist eine innere Gesinnung und die muss da sein, bevor wir anfangen, Gebete zu sprechen, die wirklich durchbrechen. Man kann auch ohne diese Gesinnung beten und es wird nichts passieren. Und man betet sich im Kreis und man hat das Gefühl, okay, gut, ja, schön, wir haben gebetet. Wir haben zwar nichts geschafft, wir haben keine Götter gestürzt, wir haben keine Mauern eingerissen, wir haben keinen Durchbruch, aber wir haben ja gebetet. Ihr Lieben, das brauchen wir nicht. So eine Art von Gebet brauchen wir nicht. Wir brauchen ein Gebet aus einer revolutionären Gesinnung. Was wir hier sehen bei den Besten unter uns, sind erbärmliche Krümel von dem, was hier verheißen ist und was uns eigentlich gehört. Und wir machen einen Aufstand und sagen, niemals werde ich mich zufrieden geben. Niemals werde ich aufhören zu kämpfen. Niemals werde ich den Status quo akzeptieren. Niemals, mit mir nicht. Und wenn ich der Einzige wäre, wir müssen kämpfen, als wenn wir der Einzige wären. Wenn wir so ein bisschen plätschern, ein bisschen auf den Busch klopfen und denken, ja, da sind ja die vollmächtigen Fürbitter, die regeln das schon, wir hängen uns hinten dran und machen auch so ein bisschen mit. Ihr Lieben, jeder von uns muss kämpfen, als wenn es um ihn geht, als wenn er der entscheidende Faktor ist, jeder von uns. Das ist wichtig, das ist wichtig. Wir stehen auf gegen diese Passivität, gegen diesen Geist des Unglaubens, der mit Händen zu greifen ist. Ich spüre den Unterschied zwischen, wie man betet in ein bisschen außerhalb von Luzern, da oben schön da in Dallenwil, im Vergleich zu dem, was hier ist, ist der Himmel noch offen da. Der Himmel ist offen im Vergleich zu dem, was hier ist. Hier hängen die Wolken des Unglaubens so tief. Aber wir sind nicht beeindruckt. Wir sagen, nicht mit uns. Das wird sich ändern. Wir haben Waffen bekommen gegen diese Mächte der Finsternis. Wir haben den Auftrag und die Vollmacht, diese Götter zu stürzen. Des Unglaubens und der Lüge. Die uns dieses Gefühl geben wollen, hey, was macht ihr da? Das ist doch alles sinnlos. Es wird sich nichts ändern, es gibt keinen Gott im Himmel. Akzeptiert die Tatsache. Nein, wir akzeptieren nicht den Status quo, sondern wir sagen, hier, da ist unser Marschbefehl. Da ist das Wort Gottes, das ist der Plan. Und wir haben etwas in uns, die Kraft der Auferstehung, die schon durch den Tod gegangen ist. Und wir sagen, Teufel, deine stärkste Waffe ist schon gescheitert an dem, was in mir ist. Der in mir ist größer als der, der in der Welt ist. Und wenn ich der Einzige wäre, wir werden es schaffen. Lies die Geschichte der Reformatoren. Wenn die nicht diese Gesinnung gehabt hätten, die wären niemals durchgebrochen. Die wären eingeknickt. Aber wir sind nicht von denen, die weichen. Sondern wir gehen durch und wir glauben, dass Gott mit uns ist und dass die Kraft des Heiligen Geistes in uns wirkt, ob wir die fühlen oder nicht. Das sind Tatsachen. Glaube ist ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht spürt, die man nicht sieht, die man nicht fühlt. Das ist Glaube. Und wir sind verankert in der Wahrheit und sagen, das ist die Wahrheit. Das sind die Tatsachen. Und wir wissen, dass der Teufel weiß, dass das die Tatsachen sind. Er tut nur so, als könnte er das ignorieren. Das ist alles nur Fassade, alles nur Show. In Wirklichkeit weiß er ganz genau, viel mehr als manche Kinder Gottes, was hier steht, ist die Wahrheit. Er weiß das. Und er weiß, was sein Ende ist. Und weil wir es in Offenbarung heißt, er weiß, dass er nur noch kurze Zeit hat, deswegen dreht er jetzt auf. aber Gott ist mit uns. So, wir stehen auf gegen die Lähmung, gegen Passivität, gegen Zerstreuung und Ablenkung und ach nee, ist mir alles zu schwer und lass mal die anderen, Herr, hier bin ich, sende meinen Bruder. Wir stehen auf gegen dieses ganze Zeug von Fliehen und aus der Verantwortung uns zu entfernen. Und wir nehmen unseren Stand ein und sagen, mein Leben zählt, meine Gebete zählen, mein Bibelstudium zählt, was ich erkläre und proklamiere, das zählt. Gott ist da, wir haben mächtige Waffen. Wir müssen uns durch dieses Wort wirklich immer wieder festigen und gründen in diesen Tatsachen, was es bedeutet, dass wir zu ihm gehören, dass wir von Neuem geboren sind, dass das Leben, das durch den Tod gegangen ist, das ist in uns und es soll herauskommen durch unsere Lieder, durch unsere Gebete, durch unsere Proklamation, durch unsere Verkündigung, durch unsere Gespräche und was auch immer, durch deine geisterfüllten Kommentare auf YouTube oder in Social Media irgendwo. Ja, wir haben etwas zu geben und das soll fließen von uns. Das behalten wir nicht für uns. Amen.
Amen.
So aufstehen. Das ist, was Gott uns sagt. Steh auf. Und wir entscheiden uns zu einem Leben in geistlicher Disziplin. Ich weiß, das ist kein Wort, wo der Jubelschrei ausbricht, Disziplin. Aber ihr Lieben, nennen wir es nicht Disziplin, nennen wir es Verantwortungsbewusstsein. Nennen wir es Eifer, heiligen Eifer. Und wir verstehen, jetzt ist die Zeit, Gott zu suchen wie niemals zuvor. Und wir suchen ihn. Und das bedeutet zuallererst, was viele noch nicht gemacht haben, die sich geisterfüllt nennen, zuallererst, es beginnt, das geistliche Leben, hör zu, beginnt damit, dass du eine Entscheidung triffst, egal wie die Umstände sind, egal wie ich mich fühle, ich werde den Herrn suchen jeden Tag. Ich bin nicht mehr erpressbar von Gefühlen. So viele Menschen sind beherrscht vom Fleisch, die sich Christen und charismatisch nennen. Und das Fleisch sagt, oh, heute beten, nee, keine Lust. Es ist so schwer und ich habe außerdem noch andere Dinge, die mich viel mehr faszinieren. Morgen. Aber morgen kommt dasselbe Gefühl. Und dann gibt es Tage und Wochen, wo Menschen, die sich Kinder Gottes nennen, nicht beten, nicht den Herrn. So, ihr Lieben, das muss aufhören. Das muss aufhören. Das hat überhaupt nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Kind Gottes heißt, ich habe das Vorrecht und ich habe die Verantwortung, dieses Vorrecht zu nutzen, jeden Tag sein Angesicht zu suchen. Und es ist viel, viel leichter, im Sieg über das Fleisch zu bleiben, wenn du jeden Tag überwindest, als wenn du eine Woche lang wartest und dann willst du wieder einen Aufstand machen gegen die Lähmung des Fleisches. Und dann schaffst du vielleicht einen kleinen Durchbruch und dann lässt du dich erschöpft fallen und wartest wieder auf 10 Tage auf schönes Wetter und tolle Gefühle zum Beten. Ihr Lieben, wir brauchen keine Gefühle zum Beten. Wir haben das Wort, wir haben den Heiligen Geist. Wir legen uns fest, es ist unsere Aufgabe, Gott zu suchen. Es ist unsere Aufgabe, vor ihm zu sein, ihn anzuschauen, ihn zu erkennen und von dem, was dann da kommt, auch wenn das sich nicht dramatisch anfühlt und irgendwie nicht irgendwie beeindruckend erscheint, aber von dem, was da kommt, werden wir verwandelt, wir werden verändert. Wir suchen sein Angesicht. Das hat er uns geboten, das hat er gesagt, dass wir das tun sollen. Fragt nach dem Herrn, fragt nach seiner Macht, sucht sein Angesicht alle Zeit. Das ist Psalm 105. Sucht sein Angesicht. Alles, gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Warum sollen wir daran denken? Weil dann der nächste Schritt ist und er hat heute noch dieselbe Power und er hat dieselben Pläne. Das hat er damals getan und er wird es wieder tun. Warum? Weil der Feind auftritt und wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Die aufkommende und wachsende Bosheit, die wir um uns reden, ist eine gewaltige Verheißung, dass Gott kommen muss. Er muss kommen. Er kann das nicht unkommentiert stehen lassen. Das ist völlig unmöglich. Er wird kommen. Wie heißt es da an einer Stelle? Es ist Zeit zu handeln, Gott. Sie haben dein Gesetz gebrochen. Noch nie haben wir in einer solchen gesetzlosen Zeit gelebt wie jetzt. Noch niemals. Niemals zuvor hatten wir solche Möglichkeiten, uns aufzulehnen und uns zu empören gegen Gott und etwas aufzurichten gegen ihn. Niemals zuvor. Es ist Zeit zu handeln. Die zunehmende Bosheit ist eine Verheißung. Es bringt uns eine Gewissheit. Er muss kommen. Er muss kommen und er wird kommen. So wollen wir nicht entmutigt sein von den negativen Trends, sondern wir benutzen sie. Wir drehen das alles so um und sagen, gerade das ist die Verheißung. Wo Lüge ist, muss Wahrheit sein, weil Lüge ist ein Widerspruch zur Wahrheit. Wenn es so viel Lüge gibt, dann muss es Wahrheit geben. Lüge ist ein Widerspruch zur Wahrheit. Es gibt keine Lüge ohne Wahrheit. Denkt darüber nach, das ist so motivierend. Und all das Finstere, was wir erleben, was wir in den Nachrichten aufnehmen und so weiter. Wir drehen es um zu einem Ansporn, zu einer Verheißung, zu einer Gewissheit. Deswegen muss er kommen und er wird kommen. Unser Gott schweigt nicht. Er ist ein Gott des Rechts. Er ist ein Gott der Gerechtigkeit. Er wird kommen. Er wird sich erweisen. Und wie wir gesungen haben, Gott handelt durch sein Volk. Und deswegen bereitet er sich ein Volk. Ein heiligen Überrest. Und wenn auch Mainstream jetzt den Bach runtergeht, Mainstream Christianity, und mit all den schrecklichen Dingen, die sie sich da ausgedacht haben, immer mehr ihre Kraft verlieren, ihr Profil verlieren, ihre Klarheit verlieren, ihre Glaubwürdigkeit verlieren, das ist nur der negative Trend. Es gibt einen positiven. Und Gott bereitet sein Volk und er sucht Menschen, die sich hingeben, ihn zu suchen und nicht locker zu lassen und durch das Angesicht Gottes verändert zu werden. Mein Herz erinnert dich, Psalm 27, Vers 8, mein Herz erinnert dich, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Wir suchen sein Angesicht und von seinem Angesicht kommt Freude. Kommt Ermutigung, kommt Zuversicht. Wir erlauben nicht mehr unter der Decke der Entmutigung zu sein und zu bleiben. Weil wenn du entmutigt bist, wenn du enttäuscht bist, wenn du frustriert bist, wenn du dich verdammt fühlst, deine Gebete werden noch jämmerlicher. Dein Bibelstudium wird noch spärlicher. Da geht fast gar nichts mehr. Deswegen machen wir einen Aufstand gegen Entmutigung. Und wir sorgen dafür, weil wir das gelernt haben aus diesem wunderbaren Buch, wir sorgen dafür, dass wir ermutigt sind. Da gibt es einen wunderbaren Ausspruch von einem Glaubenshelden, den ich über die Maßen schätze und für den ich sehr, sehr dankbar bin. Er war sogar noch ein Deutscher und nach meinem Empfinden der größte, das größte Vorbild an Glauben, den Deutschland je hervorgebracht hat, Georg Müller. Und weißt du, was er gesagt hat? Es ist meine erste Pflicht am Morgen, dafür zu sorgen, dass meine Seele glücklich ist im Herrn. Pflicht, glücklich zu sein. Wie passt denn das zusammen? Pflicht und glücklich sein. In unserem nicht erneuerten Denken passt das überhaupt nicht zusammen. Pflicht ist schwer, keine Lust, muss aber sein, gut, quäle ich mich halt durch. Aber eine Pflicht zur Freude. Das hat was, das beschreibt diese Hingabe, diesen Eifer, diese Disziplin, diese Beständigkeit. Meine erste Pflicht am Morgen. Und dieser Mann hatte einen vollen Terminkalender. Der hatte viel zu tun. Nicht nur mit seinen Waisenhäusern. Dafür ist er bekannt. Aber er hat viel, viel andere Projekte gestemmt und Gelder gegeben in das Reich Gottes. Ein unglaublicher Kanal des Segens Gottes. Und trotzdem hat er seine Prioritäten gehabt und hat gesagt, das Erste muss das Erste sein. Es ist meine erste Pflicht am Morgen, dafür zu sorgen, dass meine Seele glücklich ist in Gott. Viele kennen so wenig das Wort Gottes, dass sie noch nicht mal begriffen haben, dass es eine praktische Anleitung im Wort Gottes gibt, wie unsere Seele glücklich ist. Sondern viele leben nach den Umständen. Sind die Umstände schlecht, dann ist die Seele betrübt. Sind die Umstände besser, klart der Himmel mal auf und die Sonne scheint, dann geht es wieder besser. Ihr Lieben, das ist nicht Leben im Glauben. Leben im Glauben ist, wir haben die Quelle in uns. Wir brauchen kein gutes Wetter, wir brauchen keine gute Stimmung. Wir brauchen noch nicht mal eine gesegnete Gemeinde. Neulich schrieb mir eine Frau, ja, sie ist mit ihrem geistlichen Leben am Ende. Sie kriegt nichts von der Gemeinde. Ich habe geschrieben, du brauchst nichts von der Gemeinde, du brauchst was vom Himmel. Und der Himmel ist offen und lerne du von ihm zu empfangen. Ja, jetzt will sie ein Zoom-Gespräch haben, super. Und dann werde ich ihr, die schon viele Jahre Christ ist, erklären, was das Leben im Glauben ist, das Leben in einer Unabhängigkeit von Umständen und Gefühlen und Stimmungen, ein Leben auf der Grundlage von Tatsachen und dass unsere Seele erfüllt sein kann mit Tatsachen und dann ermutigt ist. Ermutigung hat nichts mit Umständen zu tun. Ermutigung hat nur etwas zu tun mit geistlicher Disziplin. Punkt, das ist ein guter Satz, den kann man aufschreiben und sich merken. Ermutigung hat nur etwas zu tun mit geistlicher Disziplin. Boah, was für ein Satz, den muss ich mir auch gleich aufschreiben. Notier den mal, Markus, dass ich das nicht vergesse. Oder hast du nicht zugehört? Doch, ne? Gut. Wir haben Zugang in das Heiligtum. Und wie der Hebräerbrief sagt, jetzt kommt doch. Der Weg ist offen, der Weg ins Heiligtum, in die Gegenwart Gottes ist offen. Jetzt lasst uns doch hinzutreten. Worauf wartet ihr noch? Das ist Hebräer 10, 19. Wir haben Zugang zum Heiligtum. Und dann sehen wir im Alten Testament, wie David betet. In der Wüste, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So, mit dieser Gesinnung des Hungers, der heiligen Verzweiflung, so schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Er sagte nie, ein guter Christ muss beten, okay, dann bete ich. Macht zwar keinen Sinn, weiß auch gar nicht, was ich beten soll, aber ein Christ muss beten, dann bete ich halt. Nein, er hat ein Ziel ins Heiligtum, um die Macht und die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und wie viel mehr jetzt im Neuen Testament, wo wir die Lehre der Apostel haben und wo wir verstehen, dass wir tatsächlich die Berufung und die Aufgabe und das Privileg haben, die Herrlichkeit Jesu anzusehen. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Ohne Jesus in seiner Schönheit, in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht, in seiner Weisheit, in allen Facetten seiner Persönlichkeit zu sehen, gibt es keine tiefgreifende Veränderung. Veränderung kommt nicht durch Willenskraft, Veränderung kommt durch Sehen. Womit ich nicht sagen will, dass Willenskraft unnötig ist. Die Willenskraft brauchen wir, um uns aufzumachen, damit wir sehen können. Aber wenn wir sehen, dann tut er sein Werk. Wie es vom Geist geschieht, der Heilige Geist zeigt uns Jesus und wir werden verändert in sein Bild. Das ist es, worum es geht. Das ist, was wir brauchen, das ist, was das Volk Gottes jetzt braucht, diese Gesinnung. Wir kommen in die Gegenwart Gottes und da passiert das Zweite, dass wir Licht werden. Ja, steh auf und werde Licht. Ja, ohne Aufstehen werden wir nichts sehen. Aber Aufstehen ist der Anfang und das ist ein Bild für geistliche Disziplin, für Fleiß, für Eifer jeden Tag. Und dann kommen wir zum Lichtwerden, weil er ist das Licht. In deinem Licht, Psalm 36, sehen wir das Licht. In deinem Licht sehen wir das Licht. Und das Licht verändert uns. Das Licht zeigt uns Bereiche in unserem Herzen, die noch nicht so sind, wie sie sein sollen. Und nur wenn wir Dinge sehen, können wir ja Buße tun, können uns abkehren und sagen, das ist nicht christusgemäß. Und ich wende mich davon ab, ich lege das ab, das soll nicht mehr zu mir gehören. Herr, hilf du mir, jetzt das Gegenteil anzustreben. So funktioniert Veränderung. Es gibt keine Heiligung, ohne dass wir anfangen zu sehen. Der Raucher kriegt irgendwann als Neubekehrter, wenn er auf den Heiligen Geist hört, in den ersten Wochen den Impuls, ich bin Kind Gottes, das passt nicht mehr. Das passt nicht mehr. Es muss aufhören. Und dann fängt er an, Gott zu suchen. Und wie ist das, wie man diese Ketten bricht und so weiter. Es fängt damit an, dass ihm bewusst wird, das passt nicht. Oder er spricht eine Fäkalsprache, ja, als Neubekehrter. Aber der Heilige Geist kommt und macht ihn sensibel und er merkt, was da aus seinem Mund kommt. Und bei manchen Christen kommt was aus dem Mund, das würde ich nicht mal mit Handschuhen anfassen. So eklig ist das. Und dann merkt man, das passt nicht mehr. Irgendwie fühlt sich das ganz merkwürdig an. Das ist nicht mein neues Leben. Das ist nicht Christusgemäß. Und dann sagt man, Herr, zügel meine Zunge. Stell eine Wache vor meinem Mund. Und daraus kommt eine neue Art zu reden. Ohne Fäkalsprache, ohne Kraftausdrücke, die einfach nicht gesund sind, die nicht heilsam sind. Erst kommt das Licht und dann kommen Entscheidungen. So, wir brauchen immer wieder Licht. Und in die Gegenwart zu Gottes kommen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, bedeutet, wir bekommen Licht. Wir gehen in das Licht. Johannes 3, Vers 19 und 21. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen. Jesus ist das Licht der Welt. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Er ist das Licht und in seinem Licht sehen wir das Licht. Und das Fleisch will uns bremsen. Das Fleisch hasst die Gegenwart Gottes. Das Fleisch will nicht, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen, weil es genau weiß, dort empfängt es massive Hiebe vom Herrn, die das Fleisch kraftlos machen. In seiner Gegenwart kann das Fleisch nicht bestehen. Und darum sagt das Fleisch, nicht beten, nicht so intensiv, nicht so tief reingehen. Komm, du hast schon deine Losung gelesen heute, ist gut jetzt. Das ist, was das Fleisch sagt. Und wir hören auf den Geist und nicht auf das Fleisch. Amen? Amen. Gut, dann verstehen wir uns. Und dann beten wir solche fantastischen Gebete. Psalm 43. Ich habe mal zu Hause in meinem Wohnzimmer ein schönes Poster gehabt, so ein schönes großes Bild, so ein Naturbild. Und ich habe mich sehr daran gefreut. Und ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich wahrgenommen habe, darunter der Text ist ja eine Bibelstelle. Und dann eine Weile später habe ich gemerkt, das ist ein Gebet. Und noch eine Weile später habe ich gesagt, vielleicht sollte man dieses Gebet mal beten. Und da stand, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Es gibt nur einen Weg, in tiefere Dimensionen der Gegenwart Gottes vorzudringen, und das ist das Licht. Wir brauchen das Licht, weil wir in seinem Licht das Licht sehen, um die Dinge, die uns abhalten, tiefer zu gehen, zu identifizieren und abzulegen, um dann weiterzugehen und in noch mehr Klarheit, noch mehr Dinge zu sehen und wieder abzulegen. Das ist der Prozess der Heiligung. Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zum Gott meiner Jubelfreude. Das ist der Weg zum Herrn. Das ist der Weg in die Gegenwart Gottes. Herr, sende dein Licht. Und es gibt viele, viele verschiedene Schriftstellen im Alten und im Neuen Testament, die davon reden, dass das Licht Gottes scheinen muss in unsere Herzen und Dinge offenbar machen muss. Epheser 5. Einst wart ihr Finsternis, Vers 8, einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Sagt, na, dann ist ja schon alles geregelt. Wir sind ja Licht, was willst du denn noch? Ja, lies weiter. Wandelt als Kinder des Lichts. Das ist genauso, wir haben Ohren zu hören, ja, jetzt musst du auch hören. Du bist Kind des Lichts und deswegen musst du jetzt wandeln im Licht. Und du kannst und du sollst, weil du kannst, sollst du. Als Kinder des Lichts wandeln. Was bedeutet das? Da kommt ein Einschub, den lasse ich mal jetzt weg, damit wir den Zusammenhang haben. Wandelt als Kinder des Lichts, Vers 10, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Wie wandeln wir im Licht? Indem wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Was prüfen wir? Unsere Worte, unsere Gedanken, unsere Ziele, unsere Prioritäten, unsere Fantasien, unsere Ziele im Leben, die Art und Weise, wie wir unsere Zeit verbringen, wie wir unser Geld ausgeben, wie die Beziehungen mit Menschen um uns herum aussehen, das prüfen wir anhand des Wortes Gottes. Und wenn du das tust, du hast immer Grundbuße zu tun. Immer, ich sag dir. Es gibt immer etwas, wo du sagen kannst, Herr, das passt nicht, hilf mir. Wir prüfen anhand des Wortes mit der Hilfe des Heiligen Geistes und indem wir dort Schritt halten mit dem, was der Geist tut, in der Weise wandeln wir als Kinder des Lichts. Wenn eine Gemeinde, jeder Einzelne das praktizieren würde, immer wieder, jeden Tag, die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr, das Gemeindeleben würde sich radikal verändern. Gehässiges Reden, Verurteilen kann nicht bestehen in einer Gemeinde, wo alle das Licht suchen. Das geht gar nicht. Selbst wenn du der Letzte bist, der noch hinterm Rücken redet und gehässig redet, die anderen haben es schon abgelegt, sie werden dir sagen, hey, pass mal auf, in unserer Gemeinde geht das nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Du lässt das sein oder du suchst eine Gemeinde, die blind ist, so wie du, und die das akzeptiert, aber hier nicht mehr. Wie wäre das? Das wären da ganz neue Töne, wo wir Verantwortung füreinander übernehmen, wo wir nicht sagen, ja, was der Bruder tut, was die Schwester tut, was geht es mich an? Doch es geht uns etwas an. Diese Gesinnung, soll ich der Hüter meines Bruders sein? Wie damals schon. Ja, Kain. Ja, wäre eine gute Idee gewesen, wenn er der Hüter wäre. Dann würde der Abel nämlich noch leben. Soll ich der Hüter meines Bruders sein? Ja, ganz genau, das sollst du. Das ist neutestamentliche Gemeinde. Nicht sonntags zusammenkommen, Stühle in Reihen, du siehst den Hinterkopf des Vordermanns, du bist natürlich in völliger Harmonie mit ihm, solange er sich nicht umdreht und dir bewusst wird, was er dir angetan hat. Ja. Das ist ein Spiel, das ist ein Zirkus. Das hat mit Leben im Geist nichts zu tun. Warum haben wir uns das so ausgedacht? Damit wir in Frieden unser Zeug machen können. Und eine Gemeinde, die nicht auch und in erster Linie ihr Gemeindeleben gründet auf überschaubare Kleingruppen, wo der, den du nicht ausstehen kannst, der dich verletzt hat, dir gegenüber sitzt und du den angucken musst jeden Mittwoch. Eine Gemeinde, die darauf verzichtet, aus welchen Gründen auch immer, wird niemals geistlich wachsen. Die können die schönsten Predigten haben, die können die schönste Anbetung haben, die können die schönsten Gottesdienste haben, das beste Gebäude. Sie werden niemals wachsen, weil wir wachsen in Gemeinschaft. Eisen schärft Eisen und ein Bruder schärft das Angesicht des anderen. Ja, aber dann kriegen wir Konflikte, genau. Und die lösen wir auf Bibelart und nicht auf menschliche Weisheit. Wir werden Konflikte haben, natürlich. Woran liegt das? Weil die anderen noch nicht so vollkommen sind wie du. Deswegen gibt es Konflikte. Das war Ironie. Ich hoffe, du hast das mitgekriegt. Ich schaue zu ernst. Das ist gemeint mit Licht werden, in die Gegenwart Gottes kommen, ihn sehen, ihn erkennen. Es gibt ein wunderbares Wort, das natürlich in erster Linie auf Israel in der Endzeit gemünzt ist, aber es hat genauso seine Bedeutung für uns. Die ihren Gott kennen, Daniel 11, werden sich stark erweisen. Die ihren Gott kennen, ich habe jetzt den Vers nicht, aber es ist Daniel 11, die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen. Um das geht es, ihr Lieben, dass wir wirklich auf eine persönliche Art und Weise Gott kennenlernen. 11, 32. Und dann geht es weiter mit 33. Und die Verständigen im Volk, das sind die, die stark geworden sind durch die Erkenntnis Gottes, die werden die vielen unterweisen. Und wenn man der Sache auf den Grund geht, warum sind die Dinge im Volke Gottes heute so, wie sie sind? Ganz unten angekommen gibt es nur einen einzigen Grund. Die Erkenntnis Gottes ist so spärlich und auch oft so verkehrt. So verkehrt, weil wir Gedanken über Gott aus nicht erneuerten Denken uns gemacht haben über Gott, aber Erkenntnis Gottes im Neuen Testament, überhaupt in der Bibel, ist immer aus Begegnung, aus persönlicher Erfahrung. Nicht indem ich Gedanken über Gott mir mache oder mir Gedanken über Gott erzählen lasse von anderen, die ihn auch nicht gesehen haben, sondern wir begegnen ihm. Wie ich gestern sagte, wir sehen den, der Feuer in den Augen hat. Und dann kommt Furcht des Herrn. Und dann weißt du, er meint es ernst. Er sagt, du gehörst mir, ich habe dich erlöst. Ich will nicht, dass du Gemeinschaft hast mit den Dämonen. Ich will nicht, dass du im Dreck suhlst, dass du wieder zurückgehst in das Alter, aus der ich dich erlöst habe und einen Preis bezahlt habe. Du gehörst mir. Dieser Anspruch Gottes. Du bist mein, du gehörst mir, ich habe dich teuer erkauft. Das müssen wir sehen in der Begegnung mit Jesus. Und das ist die Motivation für Schritte vorwärts in die Heiligung und in die Reinigung. Das ist, was wir brauchen, und zwar immer wieder, immer wieder, immer wieder. Lass uns einmal gehen zu 2. Petrus, Kapitel 3. 2. Petrus, Kapitel 3. Der letzte Vers, Vers 18. Wachst in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wenn du diesen Text dir anschaust und auf dich wirken lässt, dein erster Eindruck ist, aha, Petrus will, dass ich in zwei Bereichen wachse. Ich soll wachsen in der Gnade und ich soll wachsen in der Erkenntnis unseres Herrn. So steht es ja da. Aber wenn du ein bisschen mehr forschst und wenn du verstehst, wie der Heilige Geist das hier gemeint hat und du verstehst, es gibt viele Schriftstellen, wo zwei Dinge aufgezählt werden und das Zweite erklärt das Erste. Das Zweite erklärt das Erste. Zum Beispiel, Gott will, dass seinen Menschen geholfen werde und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es sind nicht zwei Dinge, die Gott will. Das Zweite erklärt, wie das Erste passiert. Die Hilfe Gottes kommt durch Erkenntnis der Wahrheit. Und genauso ist es hier, was er sagen will, wir wachsen in der Gnade. Das heißt, in der Fähigkeit, uns übernatürlich ausstatten zu lassen, verändern zu lassen. Gnade ist unverdiente göttliche Kraftausstattung. Das ist Gnade. Unverdiente Empfangen von göttlichen Fähigkeiten und Segnungen. Das ist Gnade. Und wir wachsen in der Gnade, indem wir in der Erkenntnis wachsen. So, wenn wir mehr Gnade haben wollen, lassen Sie sagen, ich muss Jesus kennenlernen. Gestern habe ich ein paar Aspekte von dem Wesen Jesu gezeigt, die fast nirgendwo im Moment gepredigt werden. Und es gibt noch andere Aspekte, die ich nicht erwähnt habe. Ja? Wir müssen Jesus erkennen und der Mangel, den wir haben, ist wegen des Mangels an Erkenntnis. Nicht Mangel an Literatur, Konferenzen, Seminare und Events und YouTube und so weiter. Nein, der Mangel, den wir haben als Volk Gottes, ist deswegen, weil es einen Mangel an Erkenntnis gibt. Und noch einmal, wenn Paulus von Erkenntnis spricht, da hat er ein spezielles Wort, Epignosis, nicht Gnosis. Die genaue, präzise Kenntnis Gottes, die aus Begegnung kommt, aus Erfahrung kommt, nicht aus Büchern, nicht vom Hörensagen. So was Petrus hier sagen will, wenn du wachsen willst in der Gnade, und du musst wachsen, weil da so viel Gnade ungenutzt noch ist, weil da so viel noch auf Halde ist, was wir als Volk Gottes noch nicht empfangen haben, wo wir unser Erbe noch nicht eingenommen haben, und wo Schätze auf uns warten, die unbedingt unser werden sollen, damit wir diese Welt segnen können. Dann müssen wir uns aufmachen, den Herrn zu erkennen. Lass uns zu 2. Petrus Kapitel 1 gehen. Und da siehst du es im Klartext. Und die Bibel erklärt die Bibel. Hier, dieser Vers erklärt den letzten Vers in seinem Brief. Vers 2, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Das ist derselbe Gedanke, wachst in der Gnade, mehr Gnade soll in euer Leben kommen. in oder durch, das griechische Wort kannst du auf beide Arten übersetzen, in oder durch die Erkenntnis Gottes. Wie kommt mehr Gnade in unser Leben? Wir erkennen Gott. Immer klarer, immer präziser. Und im Fortgang werden wir dann sehen, was das bedeutet und was das, welche Aspekte vom Wesen Gottes das betrifft. Und in gleicher Weise 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 13. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, jetzt kommt, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wie kommt Gnade? Indem ich Offenbarung bekomme von Jesus, von seinem Wesen, von seiner Herrlichkeit, von seiner Schönheit. Deswegen ist dieser dringende Wunsch im Herzen Jesu, wenn er betet, Johannes 17, ja, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dass sie bei mir sind, in meiner Nähe, ganz nah, in meiner Gegenwart. Was schon in sich bedeutet, man kann Christ sein und lebt weit weg vom Herrn. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Bei uns ist die Initiative jetzt. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Ich will, dass sie bei mir sind, damit, jetzt kommt die Begründung, warum wir bei ihm sein sollen, jeden Tag, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Zwei wichtige Dinge. Jesus hat eine Herrlichkeit und wir sollen sie sehen. Das ist das Fundament unserer täglichen geistlichen Routine. Deswegen suche ich den Herrn. Nicht, damit ich ein braver Christ bin und einen Haken gemacht habe. Ich habe gebetet, Herr, danke für das schöne Wetter. Oder wenn es schlecht ist, mach doch gutes Wetter und segne meine Regierung und gib mir heute zu essen. Und danke für alles andere. Amen. Und dann raus in den Alltag, ihr Lieben, das ist nicht Gebet. Meinetwegen als Neubekehrter, die ersten 3 Tage darfst du so beten. Aber dann bekommst du Anleitung, wenn die Jüngerschaft da ist, wie man betet und warum man betet. Und du betest nicht, um brav zu sein. Du betest nicht, um artig Danke zu sagen für das Essen, sondern du betest, weil du ihn sehen willst, weil du ihn erkennen willst, weil du in seine Gegenwart kommen willst, weil du dein Innerstes bringst und sagst, Herr, gib mir Hunger nach dir, gib mir Sehnsucht. Ist ja nicht schlimm, wenn du feststellst, dass du das nicht hast. Aber was machst du mit dieser Feststellung? Ja, das ist so. Und bei den anderen ist noch weniger. Das ist doch gar nicht so schlimm. Herr, gib mir Hunger, gib mir Sehnsucht, gib mir Glauben, dass ich dir nahe kommen kann, dass ich dich sehen kann, dass ich von dir berührt werden kann, dass ich von dir gestärkt werden kann, ermutigt werden kann, dass ich verändert werden kann in dein Bild und überhaupt mach doch, wirke doch, dass das die erste und größte Priorität in meinem Leben ist, in dein Bild umgestaltet zu werden. Es ist eine traurige Tatsache, dass es viele, viele, viele Menschen gibt, die sich Christen nennen. Und das ist keine Priorität in dem Herzen, verändert zu werden in das Bild Jesu. Woran sehe ich das? Wenn jemand sie korrigiert und sagt, hey, so darfst du nicht mehr reden. Oder mit dem Rauchen, das passt doch. Lass mich in Ruhe, wer bist du? Daran siehst du, dass sie null Interesse haben, in das Bild Jesu verwandelt zu werden. Sie glauben, sie haben das Ticket für den Himmel und fertig ist und mehr braucht es nicht. An ihrer widerspenstigen, frechen Reaktion, wenn sie korrigiert werden, siehst du, dass sie kein Interesse haben an Heiligung und in das Wesen Jesu umgestaltet zu werden. So, das ist, was Hosea klagt. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und wenn du weiterliest, dann siehst du, was der Grund für den Mangel ist. Ja, es gibt ja Mangel, weil etwas nicht da ist. Ja, denkt, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz war, aber in Deutschland in der Corona-Zeit, es gab einen entsetzlichen Mangel an Toilettenpapier. Die Regale waren leer. Ja, und du musstest ganz schnell sein, wenn du gehört hast, da ist eine neue Fuhre angekommen, weil alle rennen. Ja, ein Mangel, weil nichts da ist. Aber der Mangel an Erkenntnis ist nicht deswegen, weil es nicht da ist, sondern weil es nicht geschätzt wird, weil es nicht gesucht wird, weil es nicht begehrt wird, weil es unnütz ist. Das brauchen wir nicht. Komm, wir arbeiten, dass die Gemeinde wächst. Wir wollen evangelisieren, wir wollen die Stadt erreichen. Mann, jetzt Gott suchen, Gott erkennen. Wir haben ihn doch erkannt, der heißt Jesus, fertig, jetzt raus. Was für eine naive Sicht, die nur daher kommt, dass unsere Leiter nicht gegründet sind, im Wort Gottes zu sagen. Das Oberste ist Evangelisation. Wir müssen rausgehen, die Verlorenen. Ja, und dann laden wir die ein und dann sehen die unsere kaputten Ehen, sehen unsere Zwistigkeit, unseren Streit. Und was sagen sie? Du, das habe ich im Fußballclub auch, das brauche ich gar nicht. Das kenne ich alles schon. Ist nicht attraktiv, die Gemeinde. Wir haben viel im Schaufenster, aber nicht auf Lager. Das ist unser Problem. Wir locken die Leute mit etwas, was wir gar nicht haben. Deswegen vor Evangelisation kommt Heiligung. Kommen Ehen, die in die Ordnung Gottes gekommen sind oder die in Prozess sind, da hineingekommen zu werden. Mit Teenagerkindern, die in der Furcht des Herrn aufgezogen werden. Und nicht mit 14 dieser verrückten Idee nachlaufen. Mami, ich will auch einen Freund haben. Alle in meiner Klasse haben einen Freund, bloß ich nicht. Und die Eltern haben noch nicht mal eine Antwort darauf. Weil sie das Wort nicht kennen. Sie könnten doch sagen, wenn sie gegründet sind, Wort, du, dass du diesen Wunsch hast, das verstehen wir. Aber es gibt Wünsche, die sind nicht von Gott und die werden dich zerstören. Und da gibt es eine Möglichkeit. Du kannst diesen Wunsch töten. Und ich bringe dir bei, wie du verkehrte Wünsche tötest. Das wäre elterliche Weisheit. Dass das Teenager-Mädchen diesen Wunsch hat, ist logisch. Alle um sie herum haben dieses. Aber sie kann im Licht Gottes erkennen, das ist ein törichter Wunsch. Und es ist nicht im Wort Gottes, dass Teenager Liebschaft haben mit 14 Jahren. Das ist nicht im Wort Gottes. Sondern wir wachsen auf in Reinheit, bis wir in das ehefähige Alter gekommen sind. Und dann suchen wir nicht eine Freundin, dann suchen wir einen Ehepartner. Und das ist etwas total anderes. Und in wie vielen Gemeinden ist das normal in der Jugendgruppe? 14. Und haben Liebschaften. Und die Leiterschaft hat nicht den Hintern in der Hose, zu sagen, was der Standard Gottes ist. Weil sie Angst haben, dann gehen die Leute. Die Kinder erzählen das den Eltern, die Eltern sind empört. Was, das hat der Pastor gesagt. Und das sind die reichen Geschäftsleute, die das Ganze am Laufen halten. Und er hat Angst. Wenn die gehen, ja, wer zahlt dann mein Gehalt? Wer zahlt das Gebäude? Also immer schön den Ball flach halten. Das nennt man dann Weisheit. Teuflische Weisheit regiert an vielen Stellen in der Gemeinde. Und wir nennen das Liebe. Und es sind erbärmliche Kompromisse, nichts weiter. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und da sind wir bei diesem wichtigen Punkt, den die Bibel lehrt. Es gibt nur einen einzigen Weg, wie wir in lebendige Erkenntnis Gottes kommen. Nicht zwei, nicht fünf, nur einen einzigen. Und das ist die Furcht des Herrn. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Solange keine Furcht des Herrn da ist, wird niemals geistgewirkte, lebendige, lebensverändernde Offenbarung über Gott kommen. Niemals. Gedanken über Gott, Theorien, Hansels im YouTube, die Gott nicht kennen, die sein Wort nicht kennen, aber irgendwie da fromme Sprüche verbreiten, en masse, aber nicht Erkenntnis Gottes. Und so wird es dann wieder aufgegriffen in Kapitel 2. Wie drückt sich Furcht des Herrn aus? Respekt und Hingabe an die Gebote. Du kannst es in Ruhe selber lesen, wir werden es jetzt nicht tun. Hingabe an Gottes Gebote, eine Belehrbarkeit, eine Haltung, wie Petrus es sagt, mit Sanftmut das Wort annehmen. belehrbar sein. Das ist Jüngerschaft, belehrbar sein und nicht sagen, also das finde ich irgendwie komisch und das gefällt mir nicht. Und wenn Paulus hier von der Ordnung in der Ehe spricht, mit der Unterordnung der Frauen, da muss er sich irren, das kann nicht sein, das ist nicht zeitgemäß und das ist ja überhaupt irgendwie zerstörerische Macho-Rede. Das können wir heute nicht mehr akzeptieren. Und so wird rumgemäkelt am Wort Gottes, weil man das Wort Gottes misst am Zeitgeist. Aber wir sollen den Zeitgeist messen am Wort Gottes. Genau andersrum. Und dann wissen wir, was die Stunde geschlagen hat. Dann wissen wir, in welcher Zeit wir leben. Wir wissen, welchen Weg wir zu gehen haben. Gebote, Hingabe an die Gebote. Es gibt heute Christen, die erzählen uns im Zeitalter der Gnade, es gibt keine Gebote mehr. Wir brauchen nicht auf Gebote zu achten. Gebote ist alter Bund. Jetzt leben wir in der Freiheit der Gnade. Schon mal solche Schwätzer gehört? Nein, noch nicht. Du wirst sie hören. In Deutschland, der Markt ist voll mit solchem Zeug. Mit einer Gnade, die nichts mit der Gnade Gottes zu tun hat. Eine Gnade, die wie Freibier auf dem Oktoberfest für alle kostenlos angeboten wird. Gnade hat nichts mit dir zu tun, hat nichts mit deinem Leben, mit deiner Lebensführung zu tun. Gnade ist einfach, weil Gott gnädig sein will und er gibt seine Gnade und alle bekommen Gnade. Auch die, die sagen, ich will mich gar nicht ändern, die kriegen auch Gnade. Es gibt sogar Gnade für Sünde, die du erst morgen begehen wirst. Auf dem Markt der Möglichkeiten, in der Bibel nicht, aber auf dem Markt der christlichen Möglichkeiten. Gnade für Dinge, die du noch gar nicht verbrochen hast. Und wer das glaubt, hat keinerlei Notwendigkeit, auf sein Leben, auf sein Herz, auf seine Gesinnung, auf seine Worte, auf seine Fantasien zu achten. Ist doch alles wurscht, ist doch Gnade. Die Gnade deckt alles zu. Schon mal gehört? Die Liebe deckt alle Sünden zu. Also das heißt, es kommt gar nicht mehr darauf an. Es gibt sogar Extremisten, die sagen, Gott hat eine Sonnenbrille. Der kann deine Sünde gar nicht sehen. Ja, was ist mit Menschen, die das glauben? Die fallen zurück in ihr altes Leben und sagen, ist doch alles egal. Fangen wieder an zu rauchen, fangen wieder an zu huren, fangen an, das alte Leben wieder aufleben zu lassen und zu feiern. Weil es ist ja alles Gnade. Keine Furcht des Herrn. Kein Verständnis, was Gnade ist. Es ist eine der größten Lügen, die kursieren, dass Gnade bedingungslos ist. Wo steht das in der Bibel? Gnade ist nicht bedingungslos. Gott widersteht dem Stolzen und nur dem Gnaden, dem Demütigen gibt er Gnade. So, es gibt eine Bedingung, um Gnade zu bekommen. Ist nicht für alle. Gott möchte allen Gnade geben, aber er gibt nicht allen Gnade. Das ist der Unterschied. Sich zu demütigen. Das heißt eben, wie in Sprüche 2, mit Sanftmut zu reagieren, zu suchen, zu fragen, was ist der Wille Gottes? Herr, öffne mir die Augen, zeige du mir, lehre du mich, korrigiere mich, führe mich. Diese Gesinnung ist der Anfang. Und dann heißt es, und dann wirst du die Furcht des Herrn, glaube Vers 5, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Und der Text ist dreimal wenn du, dann wird Gott dir Erkenntnis geben. Und dann wirst du die Furcht des Herrn haben und die wird dich dazu führen, dass du Gott immer mehr erkennst. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine Erkenntnis Gottes. Und man muss kein Prophet sein, um zu verstehen, wenn Gott diesen Plan erfüllen will, die Gemeinde herrlich zu machen, dann werden wir damit rechnen müssen, dass in den nächsten Jahren diese Betonung Furcht Gottes immer mehr in den Vordergrund rückt und immer mehr Menschen vom Heiligen Geist aufmerksam gemacht werden. Das ist es, worum ich mich kümmern muss. Und ich bin so erfreut zu sehen, dass dieses Verlangen nach der Furcht des Herrn schon längst angefangen hat. Ich beschäftige mich mit diesem Thema seit gut 30 Jahren, Furcht des Herrn. Erst in den letzten wenigen Jahren, die noch nicht mal ich an einer Hand abzählen, in den letzten wenigen Jahren passiert es, dass Gemeinden mich anfragen und sagen, kannst du kommen und lehren über die Furcht des Herrn? Vor 15 Jahren undenkbar, vor 20 Jahren undenkbar. Niemand hat das interessiert. Vor 30 Jahren undenkbar. Da passiert etwas. immer mehr wachen auf und sagen, ich brauche etwas Handfestes, ich brauche was Solides, ich brauche etwas, was funktioniert. Oder mit Bibelsprache, ich brauche gesunde Lehre nach diesem ganzen YouTube-Quatsch. Ich brauche endlich was Gesundes, was funktioniert. Und nicht irgendwie so ein 3-Tage-Rausch und Begeisterung irgendwie erzeugt und danach bin ich noch leerer als vorher, dann muss ich wieder das Nächste suchen. Wenn ich Jüngerschaft mache, immer Hausaufgabe, du machst ein Bibelstudium über die Furcht des Herrn. Oder wenn ich in Versammlung bin, ich frage, wer hat schon mal ein wirkliches Bibelstudium gemacht? Damit meine ich nicht einen Vers gelesen, sondern die ganze Bibel von vorne bis hinten durch nach dem Thema Furcht des Herrn. Schriftstellen raussuchen, darüber nachdenken, beten und dann verstehen, okay, wie hängen diese Dinge zusammen und was ist das Bild der Lehre über diese Geschichte, Furcht des Herrn. Und dann vor allen Dingen als Schlussfolgerung Entscheidungen zu treffen, weil ich verstehe, alles hängt ab von dieser einen Sache. Meine Beziehung zum Herrn hängt nur von einem Ding ab, Furcht des Herrn. Alles andere ist enthalten. Wie ich mit meiner Frau umgehe, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mit anderen Menschen umgehe, wie ich mit Medien umgehe. Alles ist gewurzelt in dieser einen Sache, Furcht des Herrn. Weil Furcht des Herrn ist eigentlich unser Ziel. Die Gesinnung Jesu, das ist die Furcht des Herrn. Die kürzeste Beschreibung von Furcht des Herrn für mich ist die Gesinnung Jesu. Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das war seine Gesinnung, so hat er gelebt. Es ging immer nur darum, dem Vater zu gefallen. Es ist das, was ihn erfreut, in Sprüche. Ein weiser Sohn erfreut den Vater, das Herz des Vaters. Das war seine Gesinnung. Und das war die treibende Kraft im Dienst der Apostel, die Leute zu lehren, zu leben, Gott wohlgefällig zu sein. Darum ging es ihnen. Warum? Weil wenn sie Gott wohlgefällig leben, dann wird der Name des Herrn geehrt, verherrlicht. Und das ist das Ziel. Dafür sind wir da, den Ruhm Gottes zu vermehren. Wie es in Jesaja heißt, die ich geschaffen habe zu meiner Ehre. Wir sind dafür da, ein lebendiges Beispiel zu geben, was die Macht von Golgatha ist, nämlich die befreiende Kraft vom Zwang der Sünde. Das sollen wir demonstrieren. Das ist unsere Aufgabe, das ist unsere Berufung, zu werden wie er. Und in dieser Gesinnung Jesu, Gott, ich will dir gefallen, zeige mir die Dinge in meinem Leben, die den Heiligen Geist betrüben. Was ist eine praktische Auswirkung von Leben in der Furcht des Herrn? Das werden wir dann beten, weil unser Ziel ist, wir wollen ihn erfreuen. Und da sind Dinge in unserem Leben, die nicht christusgemäß sind, die nicht Gott wohlgefällig sind und die müssen raus. Und wir müssen sie entdecken. Zeige mir diese Dinge. Paulus fleht, betrübt nicht den Heiligen Geist, bitte! Wenn du lernst, mit dem Heiligen Geist den Text zu lesen, dann ist es nicht, und betrübt mich den Heiligen Geist, Dann hörst du das Herz des Apostels, was das Herz Gottes ist. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Weil wenn ihr das tut, was will dann noch der Heilige Geist bei euch tun können? Er kann nicht, er ist in Ketten gelegt. Und was wollt ihr für ein Christenleben führen, ohne den Beistand, die Hilfe und die Kraft des Heiligen Geistes? Ohne Heiligen Geist geht gar nichts. Wir sind gerufen zum Unmöglichen. Wir sind gerufen zu einem Lebensstil, den diese Welt uns nicht beibringen kann. Entweder es kommt vom Himmel oder es kommt nicht. Das, was wir tun sollen, wie wir leben sollen, wir können nicht so leben. Und darum haben wir den Heiligen Geist, der uns befähigt, der uns lehrt, der uns ermutigt, der uns stark macht, der uns befähigt zu tun, was wir nicht tun konnten, aber jetzt tun können und tun sollen. Oh, dank sei Gott für den Heiligen Geist. Und wenn wir nicht in der Furcht des Herrn leben, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Und dann ist er in Ketten gelegt. Und dann kann er nichts für uns tun oder vielleicht nur noch ganz, ganz wenig. Die Furcht des Herrn, Sprüche 18, Vers 13, bedeutet Böses zu hassen. Böses zu hassen. Denk darüber nach, was das für ein Schatz ist. Kombiniere das mit Sprüche 16. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. So viele mühen sich ab, versuchen Pornografie, Selbstbefriedigung oder zwanghafte Kaufräusche oder Alkohol- oder Drogenmissbrauch oder irgendwas zu bekämpfen mit Willenskraft. Das funktioniert nicht. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Warum weicht man vom Bösen? Weil man das Böse hasst. Und wenn dieser Hass in dir ist, du brauchst keine weitere Unterstützung, um das Böse zu meiden. Hass ist eine starke Kraft. Und diese Kraft reicht aus, dass du sagst, damit will ich nichts zu tun haben. So überwindet man das Böse. So überwindet man Versuchungen. Ein Hass auf das Böse. Und wo kommt der Hass auf das Böse her? Von Gott. Es ist in Gott. Er hat es. Und wir kommen ihm zu nahe. Und was passiert? Der Funke springt über. Und sein Hass fängt an, in uns zu leben. Halleluja. Nicht Willensanstrengung. Den Willen brauchst du, um das Fleisch zu überwinden, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Aber dann kommt er und er tut sein Werk. Und so viele, die in Sündenketten gebunden sind, strampeln sich ab. Und das Beste, was sie erreichen können, ist Römer 7. Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und das Böse, was ich nicht tun will, das tue ich. Ich elender Mensch. Aber die Antwort ist Römer 8. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat mich frei gemacht vom Gesetz, vom Zwang zur Sünde. Eine stärkere Kraft muss her. Wir bekämpfen nicht die Sünde, sondern wir machen Raum für den Heiligen Geist in uns. Und er befähigt uns. Er befähigt uns, etwas Übernatürliches zu tun, was kein Mensch da draußen tun kann. Zu herrschen über schlechte Gedanken, über falsche Ziele, falsche Fantasien. Niemand kann das da draußen. Niemand. Aber wir sind Kinder Gottes. Und wir sind berufen, Römer 5, 17, zu herrschen im Leben. Halleluja, wir können das, was draußen keiner kann. Aber wir müssen das auch nutzen. Wir haben nicht nur das Privileg, sondern wir haben auch die Verantwortung. Wir haben auch die Verantwortung. So, das ist also so gewaltig, so herrlich. Der Herr legt Hass auf das Böse in uns. Und weil dieser Hass immer stärker wird, meiden wir das Böse. Durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Ich habe ganze Serien gemacht über die Furcht des Herrn. Was ist die Furcht des Herrn? Welche Segnungen hat sie? Wie bekommen wir sie? Das sind wichtige Fragen, die dein Bibelstudium beantworten wird über die Furcht des Herrn. Wenn du noch nie Furcht des Herrn studiert hast, und du hörst jetzt auf das, was ich sage und sagst, okay, ich glaube, ich muss das auch mal studieren. Wenn dein Bibelstudium nach ein paar Monaten fertig ist und du hast ein Konzept, das sagt Gott über die Furcht des Herrn. So kommt die Furcht des Herrn zustande, das bewirkt die Furcht des Herrn. Und das ist der Lebensstil in der Furcht des Herrn. Wenn du das gemacht hast, deine geistliche Wunschliste reduziert sich auf einen einzigen Punkt. Herr, was ich brauche, ist die Furcht des Herrn. Nicht mehr 1000 Wünsche. Ich hätte gerne dies und gib mir doch jenes. Du brauchst nur noch eins, die Furcht des Herrn. Weil alles im geistlichen Leben, sogar für das ewige Leben, nicht nur für das diesseitige Leben, sogar für das zukünftige Leben, alles ist enthalten in der Furcht des Herrn. Ihr Lieben, es ist so ein Schatz. Ach, kleiner Werbeblock. Im Dezember in Imst, oben auf dem Berg, mache ich ein Seminar. Der Schatz der Furcht des Herrn. Es gibt noch Plätze frei. Gar nicht weit weg von hier. Ein paar Autostunden. Ich weiß, das ist für einen Schweizer viel. Aber wir können auch von Gott durch seine Gnade aus unserer nationalen Enge und Mentalität ausbrechen. Und wir können mal glauben, hinter dem nächsten Hügel gibt es auch noch etwas, was interessant ist anzugucken. Und wir müssen nicht in unserem Tal bleiben. Einmal mache ich ein Seminar, ein Schweizer kommt zu mir. Du, wir sind von ganz weit hergekommen. Ich sage, wie weit? 30 Kilometer. Das ist diese Talgesinnung, wo man nicht über den Hügel gucken kann. Und wenn du 4 Stunden ans Mittelmeer fahren kannst, dann kannst du auch 4 Stunden nach Ims fahren. Das geht, glaub mir. So, das war der Werbeblock. Ich muss immer mal wieder ein bisschen Werbung einstreuen. Der Schatz der Furcht des Herrn. Und dann macht es Sinn, dass du diesen in deinem Studium diesen Befehl siehst. Trachte täglich, dein Herz trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Jeden Tag, Herr, gib mir die Furcht des Herrn. Und diese gewaltige Verheißung, Jeremia 32, 40, ich werde meine Furcht in ihr Herz legen, wird dir immer kostbarer. Und ein wesentlicher Teil deiner regelmäßigen Zeit vor dem Herrn wird sein, mit aufgeschlagener Bibel, Herr, hier steht, das wirst du tun. Du wirst deine Furcht in mein Herz legen. Hier bin ich. Mach du weiter, wo du gestern aufgehört hast. Hier ist mein Herz. Leg du deine Furcht in mein Herz. Wir müssen das nicht selber zusammenbasteln. Das kommt von ihm, übernatürlich. Aber wir begeben uns an den Ort, wo er das tun kann. Und das ist seine Gegenwart. Und wir suchen und wir erfüllen dieses Wort. Dein Herz trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Halleluja. Halleluja. Und dann wird unser Herz verwandelt in einem Prozess und wir lernen, das Böse zu hassen in unserem Leben. Und dann ohne Verachtung, ohne Richten, ohne Boshaftigkeit, wir lernen, das Böse im Leben des Bruders und der Schwester zu hassen. Und wir helfen ihm, rauszukommen. Das ist Gemeinschaft, das ist Beziehung, das ist die Verantwortung, die wir füreinander haben. Wir sollen aufeinander Acht haben, ins Leben sprechen. Und der Tag wird kommen, wo wir verstehen, was Gemeinde ist und wo diese Typen, die sagen, was redest du mir, was hast du mir zu sagen, wer bist du? Die werden verstehen, diese Rede wird nicht mehr akzeptiert. Und entweder sie verlassen unsere Gemeinde und wir segnen sie aus und sagen, such eine Gemeinde, wo du das leben kannst, was du leben möchtest. Wir wollen zunehmen in der Furcht des Herrn. Wir wollen Gott wohlgefällig sein. Und wir werden diese Menschen nicht mehr in unserer Mitte tolerieren. In der Welt, Toleranz ist ein ganz hoher Wert. Aber der Gott der Bibel ist nicht tolerant gegenüber dem Bösen. Und die, die ihn kennen und die mit ihm leben, die sind auch nicht tolerant. Römer 12, Vers 9. Die Liebe, so heißt es in unserer Bibel, sei ungeheuchelt. Wenn du das im Griechischen nachschlägst, dann sagt dir das griechische Lexikon, du kannst das Wort auch mit einem anderen Wort übersetzen. Und für mich macht dieses Wort, was nie benutzt, ich kenne keine deutsche Besetzung, die das benutzt bis jetzt, ja, unverfälscht. Die Liebe sei unverfälscht. Es gibt also eine gefälschte Liebe. Aber unsere Liebe soll unverfälscht sein. Und jetzt wieder das Prinzip, das Zweite erklärt das Erste. Wie geht's weiter? Verabscheut das Böse. Wie wird die Liebe unverfälscht? Indem wir lernen, das Böse zu verabscheuen. Verstehst du? Natürlich, immer erst bei uns. Vielen ist das nicht klar, dass sie unter Befehl sind, Böses zu hassen. Die sind solche Pazifisten, sagen, Hass, das gehört doch nicht zum Christen. Ich bin ein Kind des Friedens, Jesus ist der Friedefürst. Was redest du von Hass? Unser Jesus hat einen brennenden Hass auf das Böse in seinem Herzen. Und weil wir den nicht kennen, sind wir so geduldig und so tolerant, mit mutwillig fortgesetzter Sünde in unserer Mitte oder auch in unserem eigenen Leben, weil wir den nicht kennen. Du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst, Hebräer 1, Vers 9 oder 8. Das ist Jesus und das ist ein Zitat aus Psalm 45 und da wird noch mehr gesagt. Ja? Er soll losziehen, soll sein Schwert nehmen und losziehen in den Krieg, in den Kampf für Wahrheit, Sanftmut und Gerechtigkeit. Das ist Jesus, ein Kämpfer für diese Dinge. Und was ihn motiviert, ist der Hass auf das Böse. Warum hat Gott, der Vater, Jesus, der Heilige Geist, warum haben sie Hass auf das Böse in sich? Weil das Böse Leid erzeugt, weil das Böse Harmonie zerstört, weil das Böse den Frieden zerstört. Und deswegen muss das, was den Frieden und die Liebe zerstört, zerstört werden. Logisch? Rebellion im Himmel, was sagt Gott? Naja, ist auch eine Sichtweise. Okay, wir teilen den Himmel, der Teufel hat eine Ecke und wir haben eine andere Ecke und dann machen wir friedliche Koexistenz. Ist das unser Gott? Er sagt, das ist mein Reich, hier bin ich König. Und wer sich meiner Ordnung nicht unterwirft, raus! Und so wurde der Teufel und die Dämonen rausgeschmissen. Nichts von wegen tolerant und Multikulti und passt schon alles irgendwie. Nein, Heiligkeit passt nicht mit Unreinheit und Rebellion. Passt nicht und entweder oder. Und ich sage dir eins, wir werden Jesus sehen. Gestern habe ich schon erwähnt und habe euch auch diese Prophetie vorgelesen. Und wenn du gestern nicht da warst, hol dir das Konzept und studier diese Prophetie. Ich bin wirklich nicht ein Fan von vielen Prophetien, aber ich glaube, die ist wirklich von Gott, weil sie auch in völligem Einklang ist mit dem, was wir an anderen Stellen in der Bibel lesen. Okay, also, wo waren wir jetzt? Jetzt habe ich den Faden verloren. Hilf mir weiter. Wo war der Gedanke? Hey, hört ihr überhaupt zu?
Hass auf das Böse.
Hass auf das Böse. Das ist in seinem Herzen. Und er ist vehement und er ist ein Kämpfer gegen das Böse. Und er wird kommen, jetzt haben wir es wieder, er wird kommen in die Gemeinde, wie es heißt. Denkt nicht, ich bin gekommen, Frieden zu bringen. Ich bin gekommen, das Schwert zu bringen. Jesus wird kommen und mitten durch die Gemeinde, durch jede Gemeinde wird das Schwert des Herrn gehen. Das hat zu tun mit dem Dienst des Elia, mit diesem prophetischen, konfrontativen Dienst, der Menschen mit dem Herzen Gottes in Berührung bringt und die Furcht des Herrn zurückbringt. Das Schwert des Herrn wird durch die Gemeinde gehen und wir stehen kurz vor der größten Spaltung in der Kirchengeschichte. Und es wird nicht eine Spaltung sein, charismatisch, evangelikal, sondern eine Spaltung Demut gegen Stolz, Belehrbarkeit gegen Rebellion, Reinheit gegen Unreinheit. Da wird eine Spaltung sein. Und die Gemeinden werden wieder so Gott wohlgefällig, menschlich gesprochen, intolerant werden wie die von Ephesus. Was lesen wir von ihnen? Und Jesus lobt sie. Ihr habt die Bösen nicht ertragen können. Also wenn das nicht in den Augen der Welt intolerant ist, dann weiß ich nicht, was Intoleranz ist. Sie konnten die Bösen nicht ertragen und haben die entsprechend behandelt und ausgesegnet. Ist ja logisch. Wenn sie die nicht ertragen konnten, dann mussten sie konfrontieren und mussten sagen, pass auf, es ist jetzt genug. Entweder du kommst in die Spur Gottes oder du bist nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft. Das ist eine Gemeinde, die Gott wohlgefällig ist. Früher gab es das Wort Gemeindezucht. Schon mal gehört? Das ist ein ausgestorbenes Wort. Warum ist das Wort ausgestorben? Weil die Praxis ausgestorben ist. Es gibt keine Gemeindezucht. Mit dem Lobpreisteam können die zusammenleben wie Mann und Frau. Die sind doch gesalbt, die können singen, die können spielen. Was willst du? Und lass uns nicht so kleinlich sein. Gott deckt das alles zu, mit seiner Gnade ist alles gut. Und es ist nicht ein Fall, den ich erlebt habe. Ich bin eingeladen in eine Gemeinde und ohne dass ich recherchiert habe, kriege ich die Info, in dieser Gemeinde im Lobpreisteam, da leben zwei zusammen, wie Mann und Frau, die sind nicht verheiratet. Ich war geschockt. Ich habe gebetet, was soll ich machen? Ich habe dem Pastor gesagt, ist das zutreffend? Ist das so? Weißt du davon? Ja, das weiß ich. Ich habe gesagt, ich komme nicht. Ich komme nicht in deine Gemeinde. Wir canceln den Termin. Ich werde nicht kommen. Natürlich bin ich der Lieblose in seinen Augen. Aber Jesus hat gejubelt, hat gesagt, ja. Und weißt du, was hinterher passiert ist? Der Pastor wollte dann doch irgendwie eingreifen und irgendwie ein bisschen die Ordnung Gottes wiederherstellen. Da stellt sich der Lobpreisleiter ihm entgegen und sagt, wenn du da rangehst, wenn du da versuchst, dies zu konfrontieren, diese beiden, die sich so lieb haben, und guck mal, wie die eine nette Beziehung haben, viel besser als viele Ehen, also was willst du denn eigentlich? Ja? Wenn du da rangehst, trete ich mit meinem ganzen Lobpreisteam ab. Hast du einen juristischen Begriff für sowas? Erpressung. Das ist Erpressung. Und wenn der Pastor einen Hintern in der Hose gehabt hätte, wenn er einen Funken Eifer für Gerechtigkeit gehabt hätte, hätte er gesagt, pass auf, danke für das Statement, du und dein ganzes Lobpreisteam seid abgesetzt. Ich kann nicht mit Menschen arbeiten, die mich erpressen wollen. Das geht überhaupt nicht. Lieber singe ich a cappella am nächsten Sonntag, aber mit einem Lobpreisteam, das so eine Gesinnung hat, no way, da gibt es keine Harmonie, keine Zusammenarbeit. Aber das hat er nicht hingekriegt. Und so lässt er sich erpressen von seinem eigenen Lobpreisleiter. Erbärmlich! Das ist das Gegenteil von Hass auf die Sünde und Handeln mit dem Eifer, Gerechtigkeit herzustellen. Und wahrscheinlich passieren solche Dinge hundertfach und mehr in eurem Land und in unserem Land. Und das erklärt, warum wir die Gegenwart Gottes nicht mehr haben. Oder nur noch in homöopathischen Dosen. Oder vom Soundman synthetisch hergestellt. Eine heilige Atmosphäre. Kann man ja ein paar Regler und dann kann man ein bisschen Hall reinmischen und dann, wow. Und alle, die Gott nicht kennen, sagen, oh, Gott war da. Es ist so notwendig, dass wir Gott kennenlernen. Und dann sagt uns unser Geist, hier ist der Tod im Topf, hier ist nichts. Das liegt an diesen und diesen jenen. Und dann können wir beten, Herr, schick du Menschen, die mit dem Schwert kommen. Und Jesus wird kommen und wird Spaltung bringen zwischen heilig und unheilig. Sagst du, aber wie passt das zusammen mit erst der Friedefürst? Ganz einfach. Der Friede Gottes kommt, nachdem das Schwert des Herrn sein Werk getan hat. Auch ein guter Satz. Der Friede Gottes kommt, nachdem das Schwert des Herrn sein Werk getan hat. Nicht vorher. Es ist ein fauler Friede, ein falscher Friede. So, wir haben die Gemeinde von Ephesus, sie konnte die Bösen nicht ertragen. Okay, hier müssen wir noch einen Einschub machen. Was sind die Bösen? Das sind nicht die Anfänger im Glauben, die fallen und denen das leid tut und die sagen, das ist schlimm und ich will da raus und Herr, hilf mir, diese oder jene Sünde, was immer das jetzt ist, hinter mich zu lassen. Hilf mir, in Reinheit und in Freiheit zu leben. Das sind nicht die Bösen. Wer sind die Bösen? Die Bösen sind, wenn sie konfrontiert werden mit ihrer Bosheit, die sagen, was willst du? Gott hat mich lieb, ich habe die Gnade, lass mich in Ruhe. Du bist gesetzlich, du bist eng, du bist lieblos, du hast keine Liebe Gottes. Du musst mir gar nichts sagen, ich weiß schon, das passt. Gott hat mir Frieden darüber gegeben. Ich habe Pärchen beraten, die mit treuen Hundeaugen schauen sie mich an und sagen, Gott hat uns gesagt, das ist in Ordnung so. Wir haben Frieden von Gott darüber, dass wir zusammenleben, ohne dass wir verheiratet sind. Ich sage, dass ihr Frieden habt, glaube ich euch, aber dieser Friede kommt vom Teufel. Wie kannst du das sagen? Ich sage, ganz einfach, weil ich Gott kenne. Gott ist nicht verwirrt. Er gibt nicht Frieden in dein Herz für etwas, was er verbietet. Das wäre ja irre. Das wäre ja schizophren. Und unser Gott ist immer noch klar im Kopf. Mögen wir alle verwirrt sein, aber er ist immer noch klar und gerade. Halleluja, das ist unser Trost. Und wir nahen uns ihm und wir werden klar und wir werden gerade und wir werden verändert. So, da haben wir die Epheser, die Korinther leider nicht. Die Korinther kamen gut zurecht mit falschen Aposteln, die Paulus Diener Satans genannt hat. Aber die hatten beste Beziehungen mit denen, die kamen da gut mit klar. Die kamen immer wieder in die Gemeinde, haben die Gemeinde verwirrt, durcheinander gebracht. Aber Mensch, da war so eine Salbung, boah. Paulus sagt, es sind Diener Satans. Ganz schön intolerant, nicht wahr? Ganz schön krass. Aber es ist die Wahrheit gewesen. Und er sagt, ihr habt keine Unterscheidung, ihr habt keinen Plan. Ihr ladet euch die verwirrtesten Gastsprecher ein und feiert das noch und denkt, das ist von Gott und denkt, was da jetzt passiert, das ist der Wille Gottes. Oh Herr, hilf uns, hilf uns. Im letzten Teil dieser Serie werde ich nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Für den Glauben zu kämpfen, Unterscheidung zu suchen und anzuwenden, das ist unsere große Not, weil wir Gott nicht kennen, können wir nicht unterscheiden. Und wir sind verwirrt. Und etwas, was Gott nicht segnet, was nicht von Gott kommt, feiern wir als große Errungenschaft, als etwas Gewaltiges, als etwas, was vom Himmel kommt. Vor wenigen Wochen gab es wieder mal in unserer Hauptstadt einen geistlichen Skandal und ein vollmächtiger Mann Gottes aus dem Ausland hat da Erweckungsveranstaltungen mit Zeichen und Wunder. Und mitten im Gottesdienst geht er runter von der Bühne, da sitzt jemand und er sagt zu der Versammlung, dieser Mann hat mir einen Maybach geschenkt. Weißt du, was ein Maybach ist? Vielleicht einige wissen das nicht. Das ist ein aufgemotzter Mercedes der absoluten Oberklasse. Das ist, was Präsidenten fahren. Das ist, was die obersten Top-Leute in der Welt fahren. Billigste Variante, die kauft man natürlich nicht, ja, aber die billigste Variante fängt so bei 200.000 Euro an, aber mit ein bisschen Extras bist du locker bei 1 Million, kein Problem. Dieser Mann hat mir einen Maybach geschenkt. Und es fehlte der entscheidende Satz, den habe ich natürlich sofort verkauft und das Geld den Armen gegeben. Der Satz fehlte. Und einen einstündigen Gottesdienst haben sie gemacht. Und die Kamera hat aus allen Einstellungen mit Licht und mit allem den Maybach gefilmt. Und die Gemeinde hat getobt und gejubelt und war begeistert. Und die automatischen Sitze und da klappt was runter, da fährt was. Und lauter Schnickschnack. Und eine Stunde wird der Maybach angeguckt und gefeiert. Ich finde das pervers. Ich finde das ekelhaft. Ein Auto ist zum Fahren da, fertig, aus. Und es ist nicht ein Statussymbol. Jetzt bin ich auch in der obersten Präsidentenliga angekommen. Und das noch in einem armen Land wie Afrika. Ihr Lieben, das ist doch abartig. Aber was ich noch viel schlimmer fand, ich weiß nicht, wie viele Pastoren da waren. Keiner hat Buh gerufen. Keiner hat protestiert. Keiner ist aufgestanden. Diesem perversen Zeug lassen wir uns hier nicht bieten. Das akzeptieren wir nicht. Keiner. Weil das ist der große Mann Gottes. Der ist vollmächtig, wenn der betet, fallen die Leute um. Boah. Sogar welche werden geheilt. Boah. Dann muss doch alles von Gott sein. Das hat diese Furcht des Herrn und dieser Hass auf das Böse hat Konsequenzen in unserem praktischen Leben. Ich weiß nicht, ob wir noch mal zu dieser Passage kommen, aber 2. Timotheus Kapitel 3 beschreibt Endzeitschwierigkeiten, die auf uns zukommen. Und diese Schwierigkeiten kommen durch schwierige Menschen. In den letzten Tagen schwierige Zeiten. Und dieses Adjektiv schwierige Zeiten, schwierig, wird normalerweise für Menschen gebraucht, um Menschen zu charakterisieren, schwierige Menschen. Also die schwierigen Zeiten werden deswegen schwierig, weil wir schwierige Menschen in unserer Mitte haben. Und dann beschreibt er, was mit denen los ist. Und was ist mit denen los? Die leben wie der ungläubige Nachbar, beanspruchen aber Kinder Gottes zu sein und wollen in unserer Mitte sein. Und dann werden all die Sünden aufgezählt, in denen sie leben, eine schreckliche Liste. Und du sagst, wo ist denn da die Heiligung? Wo ist denn da die Furcht des Herrn? Genau das ist die Frage. Und nachdem die so beschrieben sind in ihrer Bosheit, in ihrer Unbelehrbarkeit, gibt es einen Befehl von Paulus an Timotheus, von solchen wende dich ab, solche meide. ja, aber das ist doch mein Bruder und ich muss doch irgendwie den auf den richtigen Weg bringen. Versteh bitte, jemand, der nicht belehrbar ist, kannst du nicht, das kann nicht einmal Gott, ihn auf den richtigen Weg bringen. Dazu brauchst du eine Haltung, wo man wenigstens sich in Frage stellt, ist das alles so in Ordnung, was ich mache? Wie sieht Gott das? Wie sieht das Wort das? Wenn diese Haltung nicht da ist, verhärtest du dein Herz gegen den Heiligen Geist. Und es gibt keine Hilfe. Gott widersteht dem Stolzen. Der hört nicht mal auf die Gebete von denen. Der betet vielleicht pflichtgemäß seine Gebete. Gott wendet sich ab und sagt, ich höre nicht hin. Ich höre nicht hin. Ich habe mit dir keine Gemeinschaft. Und wenn Gott keine Gemeinschaft hat, dann sollen wir auch keine Gemeinschaft haben. Und das ist, was die Bibel sagt. Und wenn wir aufwachen zu unserer Verantwortung, dann kommt das Schwert des Herrn mitten durch die Gemeinde. Ja? Ich kann mit dir keine Gemeinschaft haben. Ohne Reue erzählst du, dass du pornosüchtig bist und willst nur, dass wir dich bemitleiden, weil du angeblich da raus willst. Ohne Reue erzählst du solche Geschichten. Schluss jetzt. Wir haben keine Gemeinschaft mehr. Ich möchte dich nicht mehr sehen. Ich möchte keinen Umgang mit dir haben. Ja, das ist aber krass. Ja, die Liebe Gottes ist krass. 2. Korinther. Kapitel 6, Vers 14. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Du sagst, ja, warte mal, das bezieht sich auf die Ungläubigen. Aber diese Leute, von denen wir reden, die sind ja gläubig. Ja, 2. Timotheus 3, die nennen sich alle gläubig. Und widerstehen der Wahrheit und wollen nicht Gott gehorchen. Also sind es ungläubige Gläubige, sind Rebellen, die sind immer noch Rebellen gegen Gottes Gesetze, gegen Gottes Ordnung. Nur sie nennen sich gläubig und sie haben sie eingeschlichen in unsere Gemeinschaft. Und sie haben ein bisschen abgeguckt, christlich sozialisiert, wenn wir die Hände heben, heben die auch die Hände. Wenn wir Amen sagen, sagen die auch Amen. Ein bisschen angepasst, ein bisschen christliche Verhaltensweisen abgeguckt, aber das Herz ist immer noch Rebellion. Ich mache mein Ding. Und das sind die Bösen, die wir meiden müssen, mit denen wir keinen Umgang mehr haben sollen. Ob sie sich gläubig nennen oder nicht. Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Was hat der Gläubige gemeinsam mit den Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und jetzt kommt Vers 17. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich will euch aufnehmen. Das ist nicht die Annahme Gottes zu dem Sünder, der jetzt Jesus als Herrn und Erlöser anruft, sondern das ist die Gemeinschaft, die Gott gewährt. Bitte verstehe, Gottes Herz ist für jeden Sünder und er will jeden aufnehmen. Aber Gemeinschaft hat er nur mit denen, die sich ihm unterordnen und die seinen Willen tun wollen. Das ist ein Riesenunterschied und viele verstehen das nicht und sagen, das wäre ja dann gesetzlich. Der heilige Gott hat mit Unreinheit keine Gemeinschaft. Das ist, was die Bibel lehrt. Ich will euch aufnehmen und ich will euch Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr. Und jetzt vergiss mal, dass da ein neues Kapitel ist, weil der Gedankengang ist noch gar nicht fertig. Weil wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottes Furcht. Da haben wir sie wieder, die Furcht des Herrn. Das Einzige, was Gott uns gibt, um in der Heiligung zu wachsen, ist Furcht des Herrn. Und wir werden das in den nächsten Jahren sehen, dass der Heilige Geist das betont. Und alle, die auf diese Betonung eingehen, die hören, was der Geist der Gemeinde sagt, dass es jetzt um Furcht des Herrn geht. Alle die, die das annehmen, werden in einen Prozess einsteigen von Reinigung und Veränderung und in wachsende Jesusähnlichkeit. Und es wird viele geben, die sich heute pfingstlich charismatisch nennen, die werden sich stellen gegen die Lehre der Furcht des Herrn. Und werden sagen, das ist alttestamentlich, das ist gesetzlich, das brauchen wir nicht, die Gnade ist da, alles ist schon fertig, alles ist gut, wir sind geheiligt in Christus. Und sie picken sich Verse raus, die ihnen so passen und lassen andere Verse weg. Ja, in Christus sind wir geheiligt. Und weil wir geheiligt sind, sollen wir uns heiligen und wir werden geheiligt werden. Wir sind gerettet, wir werden gerettet, wir werden gerettet sein. Das Wort Rettung in allen drei Zeitformen. Es reicht nicht aus zu sagen, ja, da und da habe ich Jesus angenommen, da wurde ich gerettet. Nein, jetzt bist du dabei, gerettet zu werden. Und dann wird ein Tag kommen, wo du gerettet bist. Sag, heißt das, ich habe keine Heilsgewissheit? Davon habe ich nicht geredet. Tu du heute das, was der Geist dir sagt, und du hast das Zeugnis des Geistes, dass du Gott wohlgefällst. Und das Gesicht Gottes leuchtet über dir. Und er sagt, oh, da hast du es gut gemacht, mach's morgen wieder so. Und so hast du jeden Tag in Abhängigkeit von deinem Gehorsam deine Heilsgewissheit. Aber es ist nicht ein Ticket, das dir übergeben wurde, weil du eine Karte ausgefüllt hast. Und da hast du es jetzt schwarz auf weiß, du bist jetzt Kind Gottes und alles ist geregelt und du wirst im Himmel landen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wer ausharrt bis ans Ende, wird gerettet werden. Gut anfangen ist eine Sache. Aber worum es geht, ist gut aufhören. Darum geht es, gut aufhören. Also wir sehen auch hier diese Trennung. Geht hinaus von ihnen, sondert euch ab. Furcht des Herrn hat Konsequenzen auf unsere Beziehungen. Und wir werden aufhören, mit falschen Argumenten, mit einer seelischen Liebe unsere Beziehung mit Menschen, die offensichtlich nicht Jesus nachfolgen, zu rechtfertigen. Ja, aber der braucht doch das Wort und der braucht doch meine Gebete. Und wenn ich mich nicht um den kümmere, dann kümmert sich keiner um den. Also ich muss mit dem Zeit verbringen. Nein, das ist nicht, was das Wort sagt. Das ist nicht, was das Wort sagt. Sondert euch ab. Solche Meide. Du kannst ihn ab und zu besuchen und sagen, bist du bereit umzukehren? Ich wäre so gerne bereit, dir zu helfen. Ich nehme dich in die Jüngerschaft. Aber du musst Buße tun. Und wenn du nicht Buße tust, dieser Weg wird furchtbar ändern. Das verspreche ich dir. Schönen Tag noch und dann sind wir wieder weg. Das schaffst du in 5 Minuten. Aber nicht stundenlang Gemeinschaft mit jemand, der gegen die Gebote und gegen das Wesen Christi anlebt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir suchen die Verlorenen, ja. Aber Menschen, die sich gläubig nennen und Widerständler sind, wir haben keine tiefe Beziehung zu ihnen. Wenn der Heilige Geist dir sagt, du sollst für die beten, dann bete für die. Aber Gemeinschaft, was wird passieren? Du denkst, du hast Kraft, du ziehst sie hoch. Nein, sie werden dich runterziehen. Sie werden dich runterziehen. Und deswegen hat ein Christ keine Gemeinschaft mit solchen, die sich Christen nennen, aber die leben wie in der Welt. Er hat keine Gemeinschaft. Das ist biblische Ordnung. Aber wir faseln was von Liebe, weil wir die Liebe Gottes nicht kennen. Seht ihr, wir müssen Gott kennenlernen. Das ist der Punkt. Aus dem Wort, durch den Heiligen Geist, durch Erfahrung, durch Anschauen. Der Schlüssel ist, sich von Gott das schenken lassen, diese Furcht des Herrn. Er hat versprochen, ich hatte es schon erwähnt, sag's noch einmal, Jeremia 32, 40, er legt die Furcht des Herrn in unser Herz. Aber das tut er nicht automatisch, während wir nach den Dingen der Welt gieren, sondern wenn wir sagen, das brauche ich, hier bin ich Herr, tu es. Lege es in mein Herz, ich komme vor dich, ich bring dir mein Herz und tu du, was du verheißen hast, dann tut er das. Nicht dem Gleichgültigen, dem Passiven, dem Desinteressierten, sondern dem, der das tut, was die Bibel sagt. Dein Herz eifere täglich nach der Furcht des Herrn. Täglich heißt 7 Tage die Woche, nicht wahr? Ist täglich, ne? Wann hast du das letzte Mal gebetet? Herr, gib mir die Furcht des Herrn. Und wie gesagt, aus dem Bibelstudium über die Furcht des Herrn kommt dein Verlangen. Das ist, was ich brauche. Deswegen fängt es da an. Und deswegen in Jüngerschaft gebe ich Hausaufgabe. Du studierst jetzt die Furcht des Herrn. Und mir ist egal, ob du 2 Monate brauchst, meinetwegen auch 3 Monate, aber am Ende legst du mir das vor. Ich will das sehen. Was hast du da erarbeitet? Was hast du aus der Bibel rausgezogen über die Furcht des Herrn? Ja, das ist ja wie in der Schule. Ja, Jüngerschaft ist Schule, ist Lebensschule, Charakterschule, ist eine Schule. Und wenn ich dann höre, dass Menschen sagen, dafür habe ich keine Zeit. Ja, wofür hast du dann Zeit? Es ist eine Frage der Prioritäten und nicht eine Frage des Zeitmangels. Ja. Eine chaotische Gemeinde und ich versuche den Ältesten zu helfen und zu beraten. Ich sage, pass auf Leute, da ist so wenig Wort bei euch. Das ist Wassersuppe, was er den Leuten da präsentiert, weil er keine Zeit hat, Gott zu suchen, weil er keine Zeit hat, im Wort zu sein. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Ihr nehmt einen Tag die Woche und ihr studiert im Wort und ich gebe euch Themen, die ihr studiert. Ich gebe euch Bücher, die ihr lesen sollt. Ich gebe euch Lehre, die ihr anhören sollt. Einen Abend pro Woche. Und das wird euer geistiges Level anheben und das wird der Gemeinde gut tun. Weil das Prinzip ist, geht es den Priestern gut, geht es der Herde gut. Lange Gesichter, denn dafür haben wir keine Zeit. Wir haben Familie, wir müssen arbeiten, dafür haben wir keine Zeit. Dann wird es nichts mit der Gemeinde, dann wird es nichts. Das heißt, es wird immer so ein Chaosverein bleiben, wie er schon ist. Keine Ordnung, keine Klarheit, alles durcheinander. Furcht des Herrn ist der Schlüssel für Veränderung. Das brauchen wir. Und ich sage es noch einmal, wir werden das sehen, dass der Heilige Geist diesen Schlüssel anbietet. Und dieses Thema wird ganz oben auf der Liste der Predigtthemen, der Lehrthemen stehen. Furcht des Herrn, Gott persönlich suchen und kennenlernen, um von seiner Furcht geprägt und verändert zu werden. Und das, was wir bekommen haben, fließt von uns zu anderen und segnet sie und motiviert sie und überführt sie. Das ist der Weg Gottes. Es fängt mit uns an, es fängt mit mir an, es fängt mit dir an, mit jedem Einzelnen. So sagt nicht, ja, die Gemeinde müsste mal. Punkt, Punkt, Punkt. Nein, wir müssen. Wir sollen und wir können. Und Gott erwartet, dass wir Schritte gehen nach dem, was wir verstanden haben und was wir gehört haben und was er uns im Wort präsentiert hat. Ich denke, das ist genug für den ersten Teil heute oder beziehungsweise aus der Serie der zweite Teil. Komm, wir beten mal. O Herr, niemand leidet so sehr über diesem Chaos, diesem Durcheinander, diesem Wischiwaschi, dieser Konturlosigkeit, dieser Kraftlosigkeit deines Volkes. Und du klagst, ja, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und du willst es verändern. Du willst, dass wir aus diesem herauskommen, aus diesem Mangel. Du bist reich für alle, die dich anrufen. Und Herr, wir wollen hören, was dein Geist der Gemeinde zu sagen hat. Wir wollen unsere Prioritäten neu sortieren. Wir wollen die wenige Zeit, die wir haben, nutzen für die richtigen, für die guten Dinge. Und dass du Gelegenheit hast, an unserem Herzen zu arbeiten. Du hast gesagt, du wirkst in uns, was vor dir wohlgefällig ist. Aber wir müssen zu dir kommen und dir glauben und auf dich warten und dir vertrauen und dich anbeten, dass du der bist, der uns die Augen auftut. Und Herr, ich bete jetzt um das Wunder, dass meine Worte nicht verhallen, sondern dass sie tief gehen, dass Entscheidungen gefällt werden und Entscheidungen führen zu veränderten Lebensstil. Und der veränderte Lebensstil führt zu tieferen Dimensionen der Gemeinschaft mit dir. Veränderung. dass du geehrt wirst, gesehen wirst, verherrlicht wirst, dein Name geheiligt wird durch uns. Erbarm dich über unseren Mangel, erbarm dich über unsere falschen Prioritäten, erbarm dich über dein Volk. Und danke, dass du bei allem nicht wegschaust, nicht desinteressiert bist, nicht aufgegeben hast. Der Plan steht fest, eine Gemeinde nach deinem Herzen, ein Volk für deinen Namen. Und Herr, wir sagen dir, wir wollen Teil davon sein. Wir wollen Schritt halten mit dem, was du jetzt betonst und was du jetzt sagst der Gemeinde. Wir wollen gehorchen, wollen dich verherrlichen, wollen, dass unser Leben dazu beiträgt, dass die Qualität der Reinheit, der Klarheit, der Eindeutigkeit, der Kraft zunimmt im Volke Gottes. Hilf uns, Katalysatoren zu sein einer kommenden Bewegung von Heiligung in der Furcht des Herrn. Auf der Grundlage deiner Liebe, deiner Annahme, nicht aus Krampf, nicht aus Stress, religiösen, selbstgemachten Dingen, sondern aus Glauben, durch Begegnung. Danke, Herr, für das Wort. Möge es Frucht bringen bei uns hier und bei denen, die es noch hinterher hören oder sehen. Wir danken dir für deine großartigen Pläne. Weck in uns den Wunsch, teilzuhaben an diesen Plänen. Und nicht länger ein Teil deines Problems zu sein, sondern ein Teil deiner Antwort. Danke, Vater, für das Wort, für den Heiligen Geist. Danke. Amen.
Amen.
Amen. Amen.